In der heutigen Folge blicken wir auf die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten. Außerdem beleuchten wir zwei Unternehmen, die in der letzten Woche stark an Börsenwert verloren haben. Stichwort Gartenschlauch unterm Schuh. Darüber hinaus verraten wir Ihnen, wie teuer ein Schokohase zu Ostern sein wird.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und Marco Sutrup.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, Marco, und auch heute am Dienstag, den 31.03.2026, geht es wieder rein in eine neue Folge Märkte kompakt. Der 31.03. ist der World Backup Day, der internationale Tag der Datensicherung. Ja, ich glaube, ein Thema, was nicht ganz unwichtig ist. Mir fällt es nur gerade schwer, wie komme ich jetzt vom Backup zu den Märkten?
Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema.
Hundertprozentig.
Ich bin mal einmal in die Falle gelaufen, kein Backup durchgeführt zu haben. Das hat mich massiv geärgert dann, ja.
Okay, ja. Ja, ich kann mich dran erinnern, als du da gestöhnt hast. Ein Backup von den Kursen von vor 4 bis 6 Wochen wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn wir damit jetzt weitermachen könnten. Oder ein Backup deiner Stimme, wenn ich das einmal sagen darf, die liebe
Beide Überleitungen waren sehr gut.
So, gehen wir mal rein. Schauen in die letzte turbulente Börsenwoche rein. Der DAX hat in der letzten Woche wieder ein Stück weit nachgeben müssen und stand zum Wochenende bei -0,35 in einem Stand von 22.300 Punkten. Gestern ging es wieder leicht nach oben. Aktuell stehen wir bei ca. 22.560 Punkten. In den USA sah das Bild deutlich schlechter aus. Auf Wochenbasis steht beim S&P 500 -2,12%. Sowie ein Punktestand von 6.368 Punkten. Beim technologielastigen Nasdaq stand ein noch herberer Verlust von 3,2% auf der Uhr. Ein Grund der höheren Vola ist natürlich der Iran-Krieg. Da gehst du gleich nochmal drauf ein, Marco.
Genau.
Ein weiterer Grund ist aber auch ein möglicher Tobacco-Moment bei den Social-Media-Plattformen. Der Begriff Tobacco Moment bezeichnet einen Moment, in dem Unternehmen wie damals die Tabakkonzerne während ihrer Produkte oder Dienstleistungen plötzlich rechtlich, regulatorisch oder gesellschaftlich stärker in die Verantwortung genommen werden oder wurden. Und bei zum Beispiel Meta gab es jetzt diesen Moment, da kam die Sorge auf, dass das Unternehmen und auch andere Social-Media-Plattformen wie TikTok oder Instagram zunehmend als Auslöser für Sucht und negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, vor allem junger Nutzer, betrachtet werden. Und die US-Regierung und einzelne Staaten prüfen jetzt strengere Regulierungen und Klagen werden vorbereitet, um den Umgang dieser Suchtgefahr zu adressieren. Das hat natürlich jetzt zu starken Kursverlusten bei den Tech-Konzernen geführt. Ich habe mal hier mitgebracht, Meta in der letzten Woche -11, Alphabet -8 und Microsoft -6%. Ja, wir haben die hohen Konzentrationsrisiken in den entsprechenden amerikanischen Indizes schon häufiger angesprochen. Und dann ist es natürlich auch wenig verwunderlich, wenn diese Schwergewichte so dramatisch verlieren, dass natürlich auch der S&P 500 und der Nasdaq dann überproportional verlieren. Das war mit Sicherheit ein Grund. Und der zweite Grund, ich habe es gerade schon angeteasert, Marco, ist der leider immer noch schwelende oder immer noch fortlaufende Iran-Krieg. Da hast du weitere Entwicklungen mal mitgebracht.
Genau, ist natürlich eine super dynamische Situation. Aber insgesamt kann man sagen, die Straße von Hormuz ist weiter gesperrt. An den letzten beiden Tagen sollen wohl ungefähr 30 Schiffe durchgefahren sein mit der Erlaubnis des Irans. Aber das ist natürlich im Vergleich zu dem, was da vorher durchgefahren ist, super wenig.
Chinesische Schiffe, glaube ich, aber auch abgefangen worden. Irgendwie 2 Stück habe ich gehört. Also super, super dynamisch, ja,
wie du sagst. Ne? Viele Nachrichten, die reinkommen. Man kann festhalten, das tägliche Defizit liegt wahrscheinlich weiterhin irgendwo bei 10 bis 12 Millionen Barrel. Ja. Und das sieht man eben auch an den Ölpreisen. Du wirst gleich auch nochmal darauf eingehen. Man muss sagen, der Iran lässt dann eben wenig Schiffe durch, überlegt auch zukünftig eine Art Maut zu erheben. Also gewisse Schiffe aus bestimmten Ländern dürfen gar nicht durchfahren. Andere werden mit einer Maut belegt, die in Rial, also in der Landeswährung des Irans, auch erhoben werden soll. Zum einen, um die Landeswährung zu stärken und zum anderen, um US-Sanktionen zu umgehen und dann entsprechend nicht im Dollar diese Dinge zu zu Verein nehmen. Worüber sehr viel gesprochen wird, ist diese Insel Chark im Moment. Die hat schon eine relativ große strategische Bedeutung. Da gehen nämlich 90% der Erdölausfuhren vom Iran selbst eben über diese Insel oder werden dort abgewickelt, besser gesagt. Und man muss schon sagen, das ist quasi das logistische Rückgrat des Irans, was dieses Thema Öl auch angeht. Trump hat ja irgendwo gesagt, er würde sich am liebsten diese Insel und das gesamte Öl vom Iran nehmen, wie er dann so twittert und mit seiner Rhetorik agiert.
Was er sagt und was er macht, heute Hü, morgen Hot, also das ist ja ganz extrem, ne? Auf einer Seite ist der Krieg beendet, auf der anderen Seite will er das Ganze weiter intensivieren, also man kann ja gar nichts mehr glauben eigentlich, und der Markt glaubt es jetzt in den letzten Stunden auch nicht mehr so extrem. Ja, ne?
Eigentlich ist es noch verwunderlich, wie sehr der Markt dann immer wieder drauf reagiert, aber man sieht eine klar abnehmende Tendenz.
Genau, das meine ich.
Dass man sich nicht mehr so drauf verlassen kann, genau was du sagst. Es hat insgesamt schon 90 Luftangriffe auf diese Insel Chark gegeben durch USA und Israel. Aber ein Riesenthema ist natürlich, und das wird bestimmt auch entscheidend sein in den nächsten Tagen, dieses Thema von Bodentruppen. Es sind mittlerweile 3.500 US-Marines in die Region entsendet. Die sind auch wohl am letzten Freitag eingetroffen. Das Pentagon hat aber wohl weitere 10.000 Soldaten mit Spezialeinheiten und so weiter entsandt. Und ja, wenn diese Insel dort wirklich vereinnahmt werden sollte, dann wahrscheinlich auch unter dem Einsatz von Bodentruppen, die ist 20 Quadratkilometer groß. Ja. Und das wäre auf jeden Fall die nächste Stufe in diesem Konflikt und würde sicherlich auch nochmal weiter steigende Ölpreise zur Folge haben. Also das vielleicht mal so die Dinge. Ansonsten hier nochmal wichtig, die neue Frist seitens der USA, seitens Donald Trump ist der 7. April. Bis dahin soll der Iran eben das vorgelegte Abkommen zur Beendigung des Krieges akzeptieren. Sollte das nicht passieren, drohen eben US-Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur, auf den Energiesektor. Das wäre neben der Insel Chark dann eine weitere Eskalationsstufe. Also sehr, sehr vielschichtig. Man muss da wirklich von Stunde zu Stunde schauen. Ne?
Ja. Aber ja, ich finde jetzt vor allem die letzten, gestern, ne? Also wenn man den Markt gestern dann wieder gesehen hat, er reagiert nicht mehr so stark wie noch Anfang letzter Woche. Ne? Also ich glaube, wenn wir auf diesem Niveau, auf diesem Level bleiben der Eskalation, dann hat sich der Markt, so schlimm wie sich das auch noch damit abgefunden.
Die ganz bekanntes Muster in den letzten Wochen, Donnerstag, Freitag, wird irgendwo, ziehen sich die Leute zurück aus den Märkten, um zu sagen, komm, man weiß nicht, was übers Wochenende passiert, sind dann nicht im Blindflug. Dann ist wenig passiert und montags wird wieder gekauft. Aber da würde ich auch nicht drauf setzen, dass das in den nächsten Wochen immer so weitergeht. Ist auch eine sehr fragwürdige Anlagestrategie dann.
Ne? Absolut, ja. wir hoffen mal, dass es sich irgendwann schnell wieder erledigt, dieses Thema. Aber ja, wir halten Sie damit auf dem Laufenden. Ölpreis hatten wir gerade schon gesagt, Marco, der ist in der letzten Woche auch wieder um 10%, über 10% gestiegen. Die Nordsee-Sorte Brent liegt jetzt bei über 107 US-Dollar. Heute Morgen irgendwo noch im anderen Podcast gehört, dass zum Teil Kursziele dort rausgegeben werden, um die 200 US-Dollar schon. Also je nachdem, wie es dann doch weiter eskalieren sollte, ist nichts auszuschließen. Ne? Ja. Aber genauso wenig, dass es auch wieder schnell auf diese 80, die auch häufig gesagt worden, wieder runterfällt. Ne? Was in den letzten Tagen ebenfalls noch auffällig war, hat mir, glaube ich, im Podcast auch noch nie, ist der Aluminiumpreis. Er ist auch relativ stark angestiegen, auf Wochenbasis 6,5%, in der Spitze auf über 3.500 US-Dollar je Tonne. Sind wichtige Aluminiumwerke im Nahen Osten angegriffen worden. Man spricht da irgendwo von 10% der weltweiten Produktion, die da produziert wird. Und deshalb ist es dann beeinträchtigt, da das Fördern des Aluminiums. Und deswegen ging da jetzt auch der Preis extrem hoch. Also auch da dynamisch vielschichtig. Und das zahlt halt irgendwie alles auch auf die Inflation ein, Marco. Ich glaube, wenig verwunderlich, was die Zinsen daraus machen. Die 10-jährige Bundesanleihe ist im Wochenverlauf sehr volatil gewesen, gestartet bei unter 3%, irgendwo bei 2,98, in der Spitze auf 3,13 hoch, aktuell stehen wir irgendwo bei 3,03 und mittlerweile werden die ersten Zinserhöhungen in Europa eingepreist fürs laufende Jahr. Ein ähnliches Bild bei den Treasuries aus den USA. Die sind in der Spitze auf 4,47 hochgegangen und jetzt sind sie relativ stark auf 4,32 wieder gefallen. Aber auch hier wurden sämtliche Zinssenkungsfantasien für 2026 ausgepreist. Aktuell wird mit einer 75-prozentigen Wahrscheinlichkeit ein Beibehalten des Leitzinses im heutigen Korridor für das laufende Jahr erwartet. Inflation, vielleicht ist das so ein ganz gutes Stichwort.
Ja. Auf jeden Fall, genau. Inflationsdaten für Deutschland kamen gestern. Heute folgen, glaube ich, die für Europa. Du gehst ja gleich nochmal drauf ein, was da erwartet wird. In Deutschland sieht man auf jeden Fall jetzt im März doch einen deutlichen Anstieg der Inflationsrate auf 2,7%. Lag im Februar noch bei 1,9, also schon ein Anstieg um 0,8. Das ist schon extrem und die Erwartung ist schon, du sagtest es gerade, steigende Energiepreise, dass wir bald die 3 vom Komma wahrscheinlich auch wieder haben werden. Sollte es komplett eskalieren, sind auch 4% sicherlich möglich. Kerninflation liegt bei 2,5%, also ohne Energie und ohne Lebensmittel, aber man sieht eben gerade so dieser Bereich Energie, der treibt da extrem. Energie ist, glaube ich, knapp 8% gestiegen. Man sieht Heizöl beispielsweise teilweise in Regionen in Deutschland bis zu 45% angezogen. Kraftstoffe wie Benzin, wir erleben es ja alle an der Tankstelle, sehen es 20% nach oben, aber eben auch Gas, Lebensmittel jetzt schon angezogen und das wird extrem wohl noch zunehmen. Erwartet man mal, klar, Transportkosten, Energie ist irgendwie überall drin, ne, in jeder Lieferkette und man sieht eben viele Firmen, die auch schon darüber nachdenken, jetzt eben ihre Produkte eben über diese steigenden Energiekosten entsprechend wieder höher zu bepreisen. Ja, höchster Stand seit 3 Jahren ist das insgesamt, diese 2,7%. Wie gesagt, Tendenz eher weiter steigend, aber es hängt alles zusammen mit dem Thema Nahen Osten. Deswegen werden wir auch das entsprechend begleiten. Mal gucken, was Europa sagt, aber Deutschland spielt natürlich auf die Europarate auch relativ groß mit rein. Also wird eine ähnliche Tendenz dann sein.
Genau.
Ja, das vielleicht kurz zu den
Thema,
jüngsten Daten.
Thema Tankstelle, ich glaube, hast du das auch mitbekommen? Ich glaube, ab Mittwoch geht's los, dass nur noch einmal am Tag irgendwie angepasst. Du rollst schon mit den Augen. Ja, ich sehe es ähnlich. Ne? Ja, ich glaube, das wird nachher einmal, keinen Effekt haben. Ne?
Zum Mittag.
Zum Mittag, 12 Uhr.
Erhöht werden. Ja, mal abwarten, ob das die
so
Lösung
reagiert.
Ist.
Ja. Liebe Zuhörer, Sie konnten es nicht sehen, aber das Augenrollen war eindeutig. wir kommen auch mal zu Gold. Gold hat in der letzten Woche eine Nullrunde gedreht, plus 0,08%. Da standen wir zum Wochenende irgendwo bei 4.500 US-Dollar je Feinunze. Gestern konnte Gold wieder ein bisschen zulegen, stehen jetzt irgendwo bei 4.560 US-Dollar je Feinunze. Die Kryptos, also der Bitcoin, hat in der letzten Woche deutlicher verloren, 6,32% im Minus. Er pendelte am Wochenende irgendwo um die 66.000 US-Dollar. Der Wochenstart war wieder freundlicher, da stehen wir jetzt gerade bei 67.500 US-Dollar. Das soll es mit dem Rückblick aber gewesen sein. Marco, du kommst zum ersten Unternehmen.
Genau, wir sprechen über ein Unternehmen, CTS Eventim, hatten wir letzte Woche auch mit im Ausblick.
Hattest du auch, glaube ich, irgendwann einen Podcast schon mal, ne?
Kann wohl sein, ja. Ja, ne? Ja, ist durchaus möglich, ja.
Sehr, sehr optimistisch warst du da. Ich glaube, die Folge haben wir gemeinsam eingesprochen, ja, okay. Ist schon ein paar Monate her.
Ja, das muss ich nochmal raussuchen. Ne? ja, CTS Eventim, wie der Name das verrät, betreibt die Ticketplattform Eventim, grundsätzlich mit einer globalen Präsenz vertreten, vor allem im Bereich Ticketing und Live-Entertainment. Laut Wikipedia ist Eventim auch Marktführer in Deutschland im Bereich Ticketing, also Verkauf von und Vermittlung von Tickets und eben dem Live-Entertainment. Einer der größten Ticketanbieter auch weltweit, starke Marktposition in Europa und Hauptwettbewerber ist eine Firma, die nennt sich Live Nation. Aus den USA, aus Kalifornien, ist allerdings deutlich größer, hatte ich gesehen, also Live Nation. Eventim selbst hat einen Börsenwert von etwa 6,45 Milliarden Euro, Live Nation mit 34,5 Milliarden Dollar, da eben nochmal deutlich höher. Gegründet 1989 Eventim in München und vertreten aktuell im MDAX. Und ja, Eventim hat in der letzten Woche Zahlen vorgelegt. an und für sich gar nicht mal so schlecht auf den ersten Blick. Der Umsatz ist erstmals in der Firmengeschichte auf über 3 Milliarden Euro gestiegen. Das hat es so noch nicht gegeben. Auch das Ergebnis plus 7,7% auf 584 Millionen Euro und damit sogar über Erwartungen der Analysten. Also man sieht, operative Geschäft entwickelt sich robust und profitabel. Jedoch sind die Earnings before Taxes gegenüber dem letzten Jahr um 12,3% zurückgegangen. Und das hat das Unternehmen unter anderem dazu veranlasst, die Dividende um 13% zu senken. Und das kam überhaupt nicht gut an, genauso wie der Ausblick für 2026, der eher ja, sehr konservativ, sehr, sehr pessimistisch
gestaltet wurde. Der Analysten-Call, der hat, glaube ich, wirklich sehr, sehr negativ reingeschlagen.
Genau.
Reingeschlagen. Ja. Ich glaube, ein Analyst hat erfragt, wie die Wachstumsraten jetzt mit Blick nach vorne sein sollten. Wollte eine Zahl hören und der CEO hat gar nichts gesagt.
Genau,
hat gesagt, wir wachsen, aber das war's. Ne?
Aber genau, nicht irgendwie begründet oder fundamental mit Zahlen unterlegt.
Genau.
Und das kommt natürlich an der Börse dann super schlecht an. Und man sieht es auch am Aktienkurs. Der Kurs ist gefallen um etwas über 25%, also ein Viertel des Börsenwertes ausgelöscht, von 67,15 Euro auf jetzt, im Moment sind wir ungefähr so um 50 Euro, also schon eine bekannte Bewegung, die dort eingesetzt hat.
Guten Zahlen, ne? Also das ist schon Wahnsinn, ne?
Ja.
Was dann so ein Analysten-Call oder ein Ausblick dann ausmacht.
Ja,
ne?
Sieht man, wie viel eigentlich dann ja doch die Zukunft immer gehandelt wird und wie wenig ist vielleicht übertrieben, aber ja doch, wie wenig dann auf das Erreichte geschaut wird. Ja, KGV liegt bei 20, deutlich günstiger bewertet, auch als die Hauptwettbewerber, Dividendenrendite bei 2,5%. Die DZ-Bank hat das Unternehmen im Research, sagt auch grundsätzlich solide Zahlen, aber drastischer Kurseinbruch, der aber zum Teil dann auch etwas übertrieben gewesen ist mit diesen 25%. Also die DZ-Bank hat den Wert schon etwas abgestuft von vorher 97 Euro auf 73 Euro, sind aber von aktuell 50 Euro ausgehend immer noch um 50% Potenzial, also mit einem positiven Votum versehen. Trotzdem, Zahlen nochmal rausgesucht, im laufenden Jahr minus 36, ein Jahr minus 45, auf 5 Jahre plus 7% in Summe, also nicht PA. Das war jetzt nicht wirklich eine Erfolgsgeschichte. Potenzial wird gesehen seitens der DZ-Bank, aber vielleicht trotzdem nicht das erste Unternehmen, was man so einen Blick haben
deckt
muss.
Deckt sich echt aber viel mit den Sachen, die ich gleich bei meinem Unternehmen noch mit dabei habe. Ja.
Große Bewegung im MDAX, deswegen an der Stelle mal beleuchtet, weil insgesamt im Moment etwas ruhiger von der Berichtssaison, dann sind auch die kleineren Unternehmen mal ganz interessant zu betrachten.
Ja, passt, glaube ich, ganz gut.
Wir schwenken zu dir rüber.
Ja, auch ein kleineres Unternehmen.
Sportlich.
Ja, wird sportlich, genau. Ich komme zu einer Schweizer Firma. Ich spreche von On Holding. Die mittlerweile ja schon wirklich extrem verbreiteten Sportschuhe aus der Schweiz. Ich glaube, eine Riesenerfolgsstory. Weiß nicht, wie es dir geht, Marco, wenn man mal privat drauf achtet. Man sieht immer mehr Leute, die diese On-Schuhe tragen. Da hast du welche?
Ich selbst habe keine.
Nee, ich auch nicht. Ich glaube, meine Frau hat Laufschuhe von On. Das ist, glaube ich, möglich. Aber André Bünker, der auch Teil des Podcasts hier ist, der hat so Büro-Sneaker auch von On. Ne? Also auch das wird immer mehr.
Sportlich, ja.
Sportlicher Typ.
Ja, absolut.
Ja, und ich hätte, glaube ich, eine ganz gute Überschrift für die heutige Folge oder was für ein Einsprecher, Marco. Vom Gartenschlauch an die Weltspitze. Vielleicht nochmal ein paar kurze Hintergrundinfos zum Unternehmen. Die Geschichte von On Holding begann 2010 in Zürich, als der Triathlet Olivier Bernard mit aufgeschnittenen Schlauchstücken experimentierte, um das perfekte Laufgefühl zu finden. Gemeinsam mit David Ellman und Caspar Copetti entwickelte er daraus die heute weltberühmte CloudTec-Sohle und den Turbo zündete die Marke 2019, als Tennislegende Roger Federer als Investor einstieg und On zum globalen Lifestyle-Phänomen machte. Warum nehme ich On heute mal mit rein? In der letzten Woche geriet diese Erfolgsstory an der Börse etwas ins Stolpern, oder? Etwas viel in Stolpern. Die Aktie verlor massiv an Boden, nachdem das Unternehmen den Rücktritt von CEO Martin Hoffmann nach 13 Jahren im Team bekannt gab. Und das vom Markt schon komplett unerwartet. Die Aktie gab dann in der Folge auch da 20% ab. Also deckt sich irgendwie auch ein bisschen was mit ein anderer Grund, aber deckt sich mit deiner Aktie, die du gerade mit dabei hattest, auch da ein massiver Kursrückgang. Um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, kehrt On nun zu seinen Wurzeln zurück. Ab dem 1. Mai übernehmen die Gründer Ellman und Copetti als Co-CEOs wieder selbst das operative Ruder. Rein operativ läuft es für die Schweizer eigentlich aber relativ gut oder glänzend. Die jüngsten Zahlen für das vierte Quartal 2025 pulverisierten die Erwartungen mit einem Gewinn von 31 Cent US-Dollar. Pro Aktie lag man satte 72% über den Prognosen. Dass der Kurs dennoch in den letzten Wochen nachgab, liegt neben dem Chefwechsel vor allem an Währungseffekten. Der starke Schweizer Franken drückte die in US-Dollar erzielten Rekordumsätze in der Bilanz optisch nach unten. Analysten sehen im aktuellen Kursrücksetzer daher eine gesunde Korrektur nach einer dann etwas längeren Rallye, während das Gründerduo nun in die nächste Wachstumsphase gehen kann. Wir haben Zugriff auf 27 Analystenschätzungen. Und auch da sieht man eher optimistisch 17 Mal Kauf, 5 Mal Übergewichten, 4 Mal Halten, nur einmal Verkauf. Der aktuelle Kurs liegt bei 31,88 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 56 US-Dollar. Also es entspricht dann Potenzial, ich kann nicht nochmal schlagen, du hast gerade irgendwas von 50% gehabt. Ja. Bei On steht jetzt hier 76%.
Wow. Ja.
Genau, hört sich, glaube ich, erstmal alles sehr, sehr positiv an. Zur Wahrheit gehört aber hier auch, dass die Aktie year-to-date nun bei minus 31% liegt. Und auch seit der Börsenpremiere am 15.09.21 liegt sie 9% im Minus. Also insbesondere die letzten Monate liefen nicht berauschend. Das Allzeithoch wurde im Januar 25 erreicht. Dort liegt man dann Stand heute 50% drunter. Ja, also da, ich glaube,
Ich auch letztes Jahr unter den Zöllen gelitten.
Genau. Wir hatten
die schon einmal im Podcast mit drin, da hatten ja auch vielschichtige Probleme.
Richtig, richtig.
Macht sich dann auch bemerkbar.
Ich glaube, von der Marktdurchdringung her eine Riesenerfolgsstory. Mal gucken, ob der Aktienkurs da nochmal nachziehen kann. Aber das auch nochmal da zu On, wie du es gerade gesagt hast, auch mal ein Unternehmen, was man dann vielleicht nicht primär auf dem Schirm hat, aber in so einer Marktphase, neben dem Krieg, aber wenn man hier auf der Unternehmensseite mal schaut, wo es etwas ruhiger ist, glaube ich, immer interessant, sowas mal mit reinzunehmen.
Absolut.
Du kommst im regionalen Teil.
Ja, genau. Feiertage stehen vor der Tür. Ich weiß nicht, René, ob du schon die Schoko-Osterhasen gekauft hat.
Ja, meine Fastenzeit,
Nachwuchs.
Genau, richtig, meine Fastenzeit endet.
Ach so.
Ich esse wieder Schokolade und auch wieder Fleisch. Also ich freue mich definitiv auf Ostern. Und klar, für den Kleinen, wie alt ist er jetzt? Knapp 9 Monate. So viel wird er davon nicht mitkriegen. Aber klar, freuen wir uns als Familie drauf.
Sucht dann noch im Krabbeln. Ja.
Sieht bei euch anders aus.
Auf jeden Fall. Vielleicht hast du es festgestellt, wenn du schon nach Schokolade gegriffen hast, Schoko-Osterhasen gekauft hat, der Preis ist wieder gestiegen. Ich meine, dass wir letztes Osterfest auch schon den Podcast aufgenommen haben und darüber gesprochen haben. Und man sieht, gerade bei den Markenprodukten, wie zum Beispiel Lindt, Milka, Ferrero, dass die Osterhasen oder was auch immer man dann so kauft in Schokolade, 7-30% teurer sind als vor einem Jahr. Wow. Und teilweise bis zu 44% teurer als 2024. Bedeutet, für so eine 100 Gramm Osterhasen von Lindt ist man irgendwo 70 Cent mehr los als im letzten Jahr. Gar nicht mal so wenig, wenn man das so sieht.
Krass.
Das ist umso bemerkenswerter, weil der Kakaopreis relativ stark gesunken ist in den letzten Monaten. Trotzdem gehen wir kurz drauf an, an den Weltmärkten sieht man Kakaopreise im Moment so bei 2800 Euro die Tonne. Da waren wir in der Spitze im Jahr 2024 bei über 10.000 Dollar die Tonne. Also der Preis hat sich an und für sich geviertelt. Trotzdem verweisen viele Produzenten darauf, dass noch zu deutlich höheren Preisen eingekauft wurde. Okay. Und die eben dann jetzt auch sich in den Preisen dann widerspiegeln. Zumal dazu kommt, dass eben andere Kostenfaktoren noch mit reinkommen.
Produktionskosten wie, teurer, ne?
Nüsse wo relativ teuer und genau Verpackung, Logistik spielt natürlich jetzt auch das Thema Energie. Da geht es dann natürlich wieder ruckzuck damit eingepreist und all das führt dazu, dass eben die Preise entsprechend steigen. Lindt und Sprüngli, ich habe mal geguckt, die sind ja auch börsennotiert, sind nicht so wahnsinnig gut gelaufen im letzten Jahr, plus minus null. Auf Sicht von 5 Jahren stehen 40% dran, ist glaube ich dann noch in Ordnung, zumal die glaube ich jedes Jahr, wenn man eine Aktie hält, einen so einen Schokoladenkoffer
an die Aktie. Wie teuer ist meine Aktie?
Ja, ich glaube, da ist man sechsstellig auf jeden Fall unterwegs, die ist nicht günstig. Ja. Dann kriegt man irgendwo 5 Kilo Schokolade.
Auch kein gutes Invest.
Ne? Auch nicht ganz gesund, aber lockt natürlich und ist eine gute Story. Was auch da, was man wohl sieht, ist natürlich teilweise die hohen Preise sind da, aber die Nachfrage insgesamt nach Schokolade ist zurückgegangen in den letzten Monaten. Man merkt es bei einer Milka-Schokolade, die Preise sind ja enorm angezogen in den letzten Monaten insgesamt. Hat dazu geführt, dass eben die Nachfrage relativ deutlich zurückgegangen ist.
Global oder hier in Deutschland?
In Deutschland. Ja, okay. Ja, also das sind jetzt Zahlen, die sich hier auf Deutschland beziehen. Und das führt eben dazu, dass wahrscheinlich dann der ein oder andere jetzt auch im Ostergeschäft mit Sonderangeboten locken wird. Also wird wahrscheinlich sehen die Marken sehr, sehr hochpreisig unterwegs. Andere, die dann aber eben auch mit Rabattaktionen dann locken werden. Wir werden es mal verfolgen. Können auch die Aktie Lindt Sprüngli nochmal so mit in den Blick nehmen in dem Zuge. Aber ist, glaube ich, ein ganz passendes Thema gerade für die Osterfeiertage.
Absolut, ja.
Gut, das soll es aber dazu auch gewesen sein. Ja. Wir schauen noch, was diese Woche so los ist und dann schließen wir für heute.
Dann schließen wir die Vor-Osterfolge, genau. Also von der volkswirtschaftlichen Seite haben wir Verbraucherpreise aus Euroland, aus Italien sehe ich hier noch. Heute Abend wird das Verbrauchervertrauen des Conference Boards in den USA bekannt gegeben. Am Mittwoch PMI, also Wirtschaftszahlen aus Europa. Einzelhandelsumsätze aus den USA, die dann auch von Relevanz sind. Und insbesondere am Freitag ist dann das Highlight-Termin aus der volkswirtschaftlichen Seite her. Der Arbeitsmarktbericht aus den USA, der wird mit Sicherheit wieder sehr, sehr spannend für die Kapitalmärkte werden.
Inflation Europa wird erwartet mit?
Inflation Europa 2,6 vom Konsens her.
Na, guck mal, ganz ähnlich wie Deutschland.
Genau. Dann. Ja. Letzter Wert 1,9.
Ganz ähnliche Tendenz dann.
Ja, von der Unternehmensseite haben wir es gerade schon ein paar Mal gesagt, ist es gerade wirklich ruhig. Wir haben eine süß Microtech, die gestern aber schon Zahlen bekannt gegeben haben, also auch gar nicht mehr vor uns liegen. Eine Jenoptik, Friedrich, Vorwerk, aber das war's. Also wirklich sehr, sehr ruhig jetzt von der Seite.
Ruhige Phase, ja.
Genau.
Prima.
Gut.
Dann machen wir Schluss. Meine Stimme bedankt sich dafür, dass wir durch sind. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter podcast@forprivatebanking.de. Wünschen eine schöne Woche, schöne Feiertage auf jeden Fall. Und ja.
Bis zum nächsten Mal. Bis
zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.